Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler-Podcasts. Es steht eine Interviewfolge an und heute haben wir den lieben Alexander Timper zu Gast. Alex ist der Gründer von Area Butler, einem PropTech-Unternehmen, einer Software speziell für uns Immobilienmakler, Bauträger, Projektentwickler. Und Alex hat mit seinen Kollegen diese Firma ja eigentlich schon, die Anfänge waren so im Jahr 2014, aber so richtig los ging es im Prinzip dann 2021. Und wir sprechen mit Alex darüber, wie er es im Prinzip geschafft hat, von seiner Karriere bei Konzernen wie Airbus oder Siemens heute zum Gründer und CEO eines PropTech-Unternehmens zu werden. Und die Firma Area Butler wirbt unter anderem damit, Exposés in 30 Sekunden erstellen zu können, anstatt in 2 Stunden. Wir haben sehr lange miteinander gesprochen. Der Alex hat uns sehr viele Insights gegeben und ich kann nur jedem empfehlen, bis zum Schluss dran zu bleiben, denn wir haben hier einen echt starken Gründer und vor allen Dingen auch ein echt starkes Produkt. Ja, Alex, heute jetzt im zweiten Anlauf hat es geklappt, dass wir uns zum Makler-Podcast zusammentreffen. Ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit nimmst und bin schon sehr gespannt, was wir heute über Area Butler, über deine Company, die du 2021 gegründet hast und seitdem aufbaust und nach vorne bringst mit deinem Team, was wir darüber so ein bisschen erfahren dürfen. Und ich würde mal ganz klassisch wie im Makler-Podcast, wenn wir spannende Unternehmer und Unternehmerinnen zu Gast haben, darauf eingehen, wo du herkommst und wie du jetzt dazu kommst, dass du heute im Prinzip ja ein PropTech-Unternehmen aufgebaut hast und weiter voranbringen willst, weil du hast laut LinkedIn früher unter anderem auch für Airbus und Siemens gearbeitet, also auch einen sehr spannenden Lebenslauf. Wenn ich das richtig mir herausgesucht habe, warst du bei diesen Unternehmen unter anderem auch für Themen wie Prozesse und Automatisierung und sowas zuständig mit deinen Teams. Und ich denke, dass da wahrscheinlich so ein paar Überschneidungen auch gibt zu Area Butler heute. Aber hol uns doch gerne mal ab, wie bist du denn dazu gekommen, Gründer von einem PropTech-Unternehmen zu werden?
Ja, moin erstmal Fabian, danke für die Einladung. Und wenn wir da hier den zweiten Anlauf machen wegen einer verhunzten Aufnahme, du weißt ja, aller guten Dinge sind drei. Also ich freue mich dann schon auf den nächsten Besuch bei dir im Podcast. Ja. Und genau, du hast es schon richtig gesagt. Mein Name ist Alexander Timper. Ich bin heute 35 Jahre alt. Betreibe das PropTech, also ein kleines Unternehmen im Immobilienumfeld, Area Butler in Hamburg. Und lebe hier schon eine ganze Zeit, eigentlich in der Hansestadt, gefällt mir gut. Und ich bin aber ursprünglich aus Dortmund, aus der Nähe von Dortmund, aus dem kleinen Herdecke, falls das der eine oder andere kennt. Und du hattest ja jetzt gerade so ein bisschen gefragt, wie ich hier dazu komme und was ich heute mache. Und alles hat eigentlich damit angefangen, dass ich immer was mit Flugzeugen machen wollte. Mein Vater ist Ingenieur, ist Verfahrenstechniker, Maschinenbauer und diese ganzen Technik-Sachen haben mich schon immer fasziniert und dann gab es für mich irgendwie nur einen Weg, okay, in Hamburg ist irgendwie Airbus und das ganze Luftfahrtcluster und Lufthansa-Technik und ganz viele Unternehmen, Zulieferer und deswegen bin ich zum Studieren dann nach Hamburg gegangen und das war cool, also war eine tolle Zeit. Ich kann jedem nur empfehlen, zum Studieren in eine andere Stadt zu gehen als vielleicht seine Heimatstadt und sich eine schöne Wohnung über einen lokalen Immobilienmakler zu suchen. und genau, ich bin Wirtschaftsingenieur, da habe ich dann studiert, vor allem so mit Produktionstechnik, Fertigungstechnik als Schwerpunkte und dann noch Produktentwicklung und Innovationsmanagement. Dann im Master habe ich das dann ein bisschen vertieft. Und du hast es schon richtig gesagt, ich bin dann auch irgendwann bei Airbus gelandet, das muss so 2011 gewesen sein, glaube ich. Da habe ich als Werkstudent angefangen und ich habe in den Jahren danach in diesem Konzern, glaube ich, eigentlich jede Rolle bekleidet, die man so machen kann in einem Unternehmen. Ich habe, wie gesagt, als Werkstudent angefangen, habe dann meine Bachelorarbeit im Bereich Qualitätswesen geschrieben für die ersten vier Maschinen der A350 damals. Das ist ja auch ein ganz schönes, interessantes Flugzeug aus technischer Sicht, aus Kohlefaserverbundmaterialien gebaut, für 70%, glaube ich, Anteil am Rumpf. Und waren da mit großen Herausforderungen konfrontiert. Und und ich habe dann war dann so zum Ende meines Bachelors, habe ich dann dort diese Thesis geschrieben für den Leiter Qualität A350. Und dann ist es ja immer so eine Entscheidung heute, okay, studiert man dann in diesem Bachelor-Master-System sofort weiter? Oder macht man vielleicht eine Pause? Oder macht man überhaupt einen Master? Muss ja gar nicht sein. Dann habe ich die Chance bekommen, bei Airbus als Marketingmanager anzufangen, quasi direkt nach dem Bachelor, und habe dort Produkte und Dienstleistungen, Services für den After Sales entwickelt, also die Ersatzteilversorgung der weltweiten Flotte, wird aus Fuhlsbüttel herausgesteuert, vor allen Dingen, da ist ein großes Warenlager von Airbus, das größte von Airbus weltweit, und da liegen Ersatzteile, und wenn ein AOG, vielleicht einer der Aircraft-Nerds hier im Podcast, wenn ein AOG auftritt, also ein Aircraft on Ground, das ist sozusagen der Worst Case im Betrieb einer Fluglinie, dann muss natürlich schnell das richtige Ersatzteil gefunden werden und muss raus, ja, muss zum Flugzeug. Da zählt dann jede Sekunde, weil ich glaube, so eine Minute, wenn sagen wir mal, ein durchschnittlicher Ferienbomber, so eine A320, steht, da kostet dann irgendwie die Minute einige 100.000 Euro. Und das ist schon interessant, was da so hintersteckt. Ja? Auch wie das organisiert ist. Also ganz interessantes Umfeld. Das habe ich dann ungefähr 2, 2,5 Jahre gemacht, vor allem in Fuhlsbüttel und in Toulouse. Und habe diesen Airbus-Konzern auch weiter kennengelernt. War eine ganz, ganz spannende Zeit. Bin dann in ein Feld reingerutscht als Marketing-Manager, in Anführungszeichen. Also so hieß ja der Titel. Aber ja, man ist halt für so Vertriebsschulungen zuständig. Man stattet die Salesforce mit neuen Argumenten aus. Ne? Man darf mal einen Service mitbegleiten bei der Entwicklung. Oder so. Aber in dieser Zeit hatte ich die Chance, in ein Projekt reinzukommen, was danach tatsächlich auch meinen weiteren Werdegang ziemlich beeinflusst hat, nämlich ein M&A-Prozess, wenn man so will, also eine Post-Merger-Integration. Und zwar hatte der Airbus-Konzern damals ein großes Unternehmen in Kopenhagen gekauft. Das war vom Umsatz her ungefähr so groß wie unsere gesamte Division, so die Material- und Logistik-Sparte. So jeweils 600 Millionen Umsatz, und die beiden Unternehmen sozusagen, und die haben wir dann verheiratet. Und da war ich Teil dieses Integrationsteams, und das war echt eine sehr, sehr interessante Herausforderung, weil man im Endeffekt ja so eine Newco, eine neue Company aus dem Boden stampft, die zusammen funktionieren muss, dann kommen die Berater und dann das Beste aus zwei Welten und aber da hängt natürlich total viel dran. Ja. Schicksale, dann hast du auf einmal Entscheidungen wie, okay, brauchst du wirklich zwei Marketingleiter, brauchst du wirklich zwei Qualitätsleiter, ne, alle, und das zieht sich ja runter in alle Teams. Und ja, super spannend. Und in dieser Zeit, das war dann so 2012, 13, 14, saßen wir in der Küche, am Küchentisch, in der WG, mit meinen damaligen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Wir waren in der 7er WG, bin ich in Hamburg groß geworden sozusagen, habe ganz lange da gewohnt. Saß mit Birte und Stefan, glaube ich, und Arne. Ja. Und da hatten einige an dem Tisch sehr schlechte Erfahrungen mit Marktern gemacht. Und gab es auch einen komportierten Betrugsfall, kann man so sagen, bei so einem Erbhaus und so. Also es war wirklich ein bisschen weird. Wir haben uns dann so gedacht, was machen Makler eigentlich? Und zu dem Zeitpunkt wurde das sogenannte Bestellerprinzip bei Mietimmobilien eingeführt, Mietobjekten, also sogenanntes Bestellerprinzip in Anführungszeichen. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, was machen eigentlich Makler und wofür sind die denn eigentlich so gut? Und habe dann versucht, mit so einer Methode einfach so die Haupt-Painpoints zu identifizieren, die Makler für ihre Kunden lösen. Da gibt es natürlich viele, aber was mich so ein bisschen begeistert hatte, war, ja, eigentlich sollen die ja Menschen zu perfekten Standorten führen und zu perfekten Wohnorten bringen. Also das, ich weiß, ja, Makler machen viel mehr und vielleicht das manchmal gerade nicht, aber eigentlich ist es ja so. Ich meine, Makler sind ein Mittelsmann, Mittelsfrau zwischen, ne, Angebot und Nachfrage und sollen ja die Wünsche von allen Seiten möglichst gut befriedigen. Und dieser Wohnortgedanke, der hat mich dann irgendwie nicht mehr richtig losgelassen und ich habe dann angefangen, an diesem Problem zu arbeiten. Also habe ich mir überlegt, aus einfacher Ingenieursbrille, okay, wie könnte man eigentlich sowas berechnen? Wie berechnet man einen perfekten Wohnort basierend auf Bedürfnissen? Und warum kann ich auf Portalen oder Webseiten von größeren Maklern eigentlich immer nur nach Zimmeranzahl, Größe, Preis suchen? Das ist ja immer nur eine angebotsgetriebene Suche. Aber ich kann ja nie eingeben, ich fahre gerne Kanu. Ich brauche also einen Kanu-Club in der Nähe, ich habe kein Auto, ich möchte nicht weiter als 900 Meter von einer U-Bahn-Linie oder S-Bahn-Linie entfernt wohnen und ich möchte eher im Grünen leben als im Städtischen. So, warum kann ich so nicht suchen? Ich kann sogenannte Metasuchen für alles Mögliche, ja, für Zutaten fürs Essen, für Filme am Abend und ich glaube, das ist wesentlich irrelevanter als der Wohnort, denn der Wohnort oder der Standort von Unternehmen ist natürlich sehr entscheidend, das weißt du wahrscheinlich sogar besser als ich, ja. Also das entscheidet einfach viel über viele Dinge. Bei Unternehmen manchmal sogar über Erfolg oder Misserfolg, bei Menschen über Stimmungen, Befindungen, Glück. Der Wohnort hat sehr viele Auswirkungen. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum es keine gute Suche dafür gibt. Und dann sind wir damals losgelaufen und haben angefangen das mit, also ich habe dann so 3-4 Studienkollegen und Kolleginnen gefragt, ob die Bock hätten, da mitzumachen. Und dann haben wir angefangen, das erstmal in Excel zu bauen, also mit VBA und mit allen OpenStreetMap-Daten der Welt. Und das hat dann nach ein paar Monaten ganz gut funktioniert tatsächlich. Also man konnte Bedürfnisse reingeben in eine Tabelle und dann kamen unten Koordinaten raus, so ein Dichtefeld quasi, wo die gut matchen. Und das fanden wir echt spannend. Und wir wollten das dann auch zur Gründung treiben und haben aber haben das irgendwie nicht geschafft. Wir wussten nicht genau, wie man sowas macht. Also so Unternehmensgründung ist wirklich auch nicht, also es ist jetzt keine, wenn man es, glaube ich, einmal gemacht hat, hat man weniger Hemmung, aber am Anfang man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und dann fängt man auch mit Dingen an, die man vielleicht gar nicht machen muss. Also ich kam halt aus dem Konzern und wir haben dann angefangen, einen Org-Chart zu erstellen. Also so ein Organisationsorganigramm. Aber braucht halt kein Mensch. So, ne? und wir waren alle so bei Philips, bei Siemens, der andere bei KPMG und alle hatten so diese, ne?
Konzernstruktur quasi.
Genau. Und dann wussten wir auch nicht, wie man in diesen Immobilienmarkt reinkommt, weil wir waren alles VIINGs, also alle Wirtschaftsingenieure. Und und dann wussten wir auch nicht, wie man aus einer Suchmaschine ein Geschäftsmodell machen soll. Das war dann so 2014, so ungefähr. Und da gab es noch so diese Plattformökonomie im Internet. Also das war so gerade in den letzten Zügen, dass so Plattformökonomie eigentlich the shit war. Aber wenn du eine Plattform zum Beispiel jetzt für diese, überlegen wir mal, also wie damals, das ist viel, viel, viel Gedanken sind da reingeflossen, aber im Endeffekt endest du immer bei einem Henne-Ei-Problem bei sowas, weil entweder du hast keine Immobilien oder du hast keine Suchenden oder du hast Suchende, aber keine Immobilien. Und wenn du beides auf ein gutes Level bringen willst, dann brauchst du wahrscheinlich so vom Start weg 30, 40 Millionen an Marketingbudget und naja, gut, hatten wir halt in der WG nicht so rumliegen. Wir haben das aber tatsächlich länger versucht. Also 1,5-2 Jahre haben wir bestimmt daran gearbeitet. Parallel bin ich dann von Airbus aus dieser Marketingrolle, wurde ich dann aufgrund dieser Merger-Erfahrung von PwC angesprochen und habe dann als PMO, als quasi Projektmitarbeiter, Projektmanagement Office heißt das, den Merger von E-Plus in die Telefonica für den CFO von Telefonica Deutschland begleiten dürfen. War auch spannend, aber sowas Mache ich, glaube ich, nie wieder. Das war über ein Jahr lang Projekt in München, aus Hamburg heraus, war viel Reiserei aber total viel gelernt. Also ganz tolle Kollegen auf dem Projekt gehabt, tollen Partner, der das oder mehrere, die das betreut haben. Und auch interessant, auf so einer Ebene dann zu arbeiten, als auch so junger Mensch. Also ich war da, glaube ich, keine Ahnung, 25 oder so. Und habe da viel lernen können über so Organisationen Optimierung natürlich, aber auch Kommunikation vor allen Dingen, weil als PMO ist man so ein bisschen so Muggel für alles, ja. Man koordiniert alles, man ist auf der Arsch, weil man trackt die Actions und muss allen Leuten in den Hintern treten und das mit Leuten, die doppelt so alt und viermal so erfahren sind, also das ist wirklich eine Herausforderung. Das war dann irgendwann vorbei und dann bin ich bei Siemens war ich tatsächlich vorher noch ein Jahr, übersprungen. Da war ich im Bereich Wind Power und war so in so einem Operational Excellence Team. Von da bin ich dann zu PwC gegangen. Und dann ist aber leider während der PwC-Zeit so diese Kudiba-Idee in der Schublade verschwunden. Und das ist nämlich jetzt, unser Unternehmen heißt ja nicht Area Butler, sondern das ist das Produkt und die Marke. Mhm. Und das Unternehmen heißt auch heute Kudiba. Und so hieß der Algorithmus, den wir da erfunden hatten, der dieses mathematische Berechnungsmodell. Und wofür das steht, das sage ich am Ende. Vielleicht weiß es aber auch schon der ein oder andere. Oder du auch, ich weiß nicht. als dann diese PwC-Zeit so ein bisschen dann zu Ende ging, habe ich dann gedacht, okay, was möchtest du machen? Und ich wollte mich halt gerne mit Innovationen beschäftigen und Digitalisierung wieder und das aber vielleicht in Hamburg, ja, und nicht immer nur im Flugzeug sitzen und so, und weil das ist wirklich auch eine Erfahrung. Vielleicht haben es die einen oder anderen hier auch im Podcast schon gemacht, so dieses Beraterleben ist halt wirklich, also man muss das wirklich wollen und manche feiern das total, aber bei mir, also da, mein ganzes soziales Leben hat so darunter gelitten, einfach immer weg zu sein und das ist für mich war nicht gesund. war dann im Endeffekt irgendwann vorbei und dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Und habe dann währenddessen irgendwann den Master angefangen gehabt, parallel, wieder Wirtschaftsingenieurwesen, Innovationsmanagement und Produktentwicklung. Und da bin ich auf einen ganz interessanten Menschen getroffen, das ist so ein Professor aus Indien, aber Inder-Amerikaner, und der hat so ein Konzept entwickelt, das heißt Reverse Innovation, und das finde ich auch bis heute hochspannend. Da versucht man als Unternehmen den Innovationsstrom umzukehren. Das heißt, man sagt, okay, ich bin jetzt, nehmen wir mal General Electric, weil General Electric hat das mit geprägt. Jeffrey Immelt, der war 11 Jahre CEO von GE, der hat irgendwann mit dem zusammengearbeitet, und solche großen Firmen haben oft Probleme, in Drittwelt- und Zweitweltländern wirklich erfolgreich Produkte zu verkaufen. Weil die entwickeln eigentlich immer nur für 700 Millionen Menschen auf der Welt und die restlichen Märkte schließen sie kategorisch aus. Also betriebswirtschaftlich eigentlich auch totaler Bullshit. Und die Drittweltländer und die Zweitweltländer kriegen eigentlich nur Abfall- oder Spätgenerationenprodukte. Also GE hat zum Beispiel natürlich eine große Health-Sparte und die haben so EKG-Geräte und die machen auch so diese ganzen Tomographen und alles, die machen ja alles. Aber bleiben wir mal bei diesen EKG-Geräten, und die haben sich immer gefragt, warum verkaufen wir dafür eigentlich so wenig in Indien und in Afrika und so. Dann haben sie sich das angeguckt und das ist eigentlich relativ logisch, also das Ding kostet irgendwie $65,000 und der Drucker kostet nochmal $20,000, man braucht geschultes Personal, man braucht konstante Stromversorgung da gibt es halt nicht so viele gute Krankenhäuser, die das kaufen können. Und dann haben sie daran gearbeitet, jahrelang versucht, aus Amerika heraus oder aus Europa, die haben ja auch so ein Entwicklungszentrum in Europa, hatten sie damals, für diese Märkte das zu innovieren sozusagen. Oh Gott, gibt es denn das Wort überhaupt? Ich weiß nicht. aber ich glaube, weißt du, was ich meine? Ne? Eine Produktentwicklung gestartet und es hat nie gefruchtet. Und dann kam dieser Inder-Amerikaner, Govinda Rajan heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Und der hat dieses Reverse Innovation aufgebaut. Und das heißt, GE hat dann ein Projekt aufgesetzt auf Vorstandsebene, hat einige der besten Ingenieure, Produktentwickler, Sales-Leute, HR-Personen genommen und hat ein Team von 15, 20 Leuten geformt und die sind nach Indien geflogen und haben in Indien ein Basecamp aufgebaut. Also wirklich, also die sind einfach in eine größere Stadt gegangen, eine mittelgroße Stadt und haben dann gesagt, hey, wir wollen hier ein EKG-Gerät entwickeln. Wer will mitmachen, wen brauchen wir? Dann haben die Handwerker, Leute von der Uni, Unternehmer, Lehrer, sind dann alle da hingekommen und dann haben die angefangen zu arbeiten und die haben es binnen ungefähr anderthalb Jahren geschafft, einen Koffer zu entwickeln, der zu 98,8% die gleiche Leistung bringt wie das Gerät in den USA, aber nur $500 kostet. Und die haben zum Beispiel einen Drucker genommen, der da in Bussen verbaut wurde, der die Tickets normalerweise ausdruckt. Die haben das mit Solar gemacht, mit einer Batterie. Da waren nur zwei Knöpfe am Ende drauf, mit an oder aus. Und das war's. Da braucht es auch kein Personal. Und dieses Konzept ist wirklich klasse, weil das hat sich natürlich verkauft wie geschnitten Brot in Indien und in Afrika und in China und in allen zwei Drittweltländern. Und dann, warum heißt das jetzt Reverse? Natürlich hat GE dann gesehen, aha, jetzt gibt's ja auch Anfragen aus Chicago dafür. Hä, wieso? Warum? Ja, die wollen das in Krankenwägen reinbringen. Oder dann haben die Anfragen aus Europa bekommen. Ja, die wollen das zum Mitnehmen in so Autos haben. Und dieses Produkt, was die dann reverse quasi aus Indien zurück importiert haben, das konnten die dann in den USA für $4,500 verkaufen. Aber die Kostbasis waren ja immer noch $500. Und das heißt, du hast eine unglaubliche Marge. Und auf einmal, zum Beispiel dieser Koffer ist dann Standard-Equipment geworden für alle Krankenwägen in Europa und in den USA. Und was ist das denn für eine Skalierung? Und da habe ich mich dann mit befasst, so ein bisschen mit diesem Konzept und hab das so ein bisschen zusammengeschrieben. Und habe ich das mit meinem Professor damals, ich war an der HSU, das war ein übergreifender Studiengang in Hamburg, aber auch an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr. Und der Professor Dr. Koller war das damals, der hat mich dann da ein bisschen unterstützt. Und dann habe ich das an PwC, Siemens und Airbus rausgeschickt, dieses Konzeptpaper, und habe gesagt, hey, das ist doch ein cooles Konzept, lass uns mal was bei euch damit machen. Hatte ja meine Kontakte dort irgendwo in Abteilung und dann wurde das weitergegeben. Und ich glaube, eine Woche später war einer der Stabsmitarbeiter des Chief Innovation Officer von Airbus am Telefon und meinte, hey Alex, das ist ein Däne, Lukas, Däne, Schwede, wir haben das gelesen. Das ist super. Kannst du das als Projekt machen? Du willst ja damit eine Masterthesis machen wahrscheinlich. Komm nach Toulouse, mach das. Und dann durfte ich das machen und durfte das versuchen. Und das war echt cool. Das war ein ganz tolles Projekt. Ich war nach 2,5 Monaten, habe ich den Assistenten von Tom Enders kennengelernt, also den damaligen CEO der Airbus Group, Major Tom. Und der hat so ein Afrika-Plateau ins Leben gerufen. Und dann durfte ich da dieses Projekt vorstellen und so. Ich war in Berlin bei den Wirtschaftsattachés von Äthiopien und Nigeria, um ein Basecamp aufzumachen in den Ländern. Dann habe ich sogar Budget dafür bekommen und so. Also das war ganz wild. dann war aber meine Masterarbeitszeit vorbei. Die haben daraus auch was gemacht, aber ich konnte nicht mehr mit in die Umsetzung gehen. Und Airbus hatte Einstellungsstopp, keinen Job gekriegt. Und dann habe ich die Seiten gewechselt und war dann 4 Jahre lang oder 3,5 bei einer Beratungshäusern von einer französischen Gruppe und habe dann das Deutschlandgeschäft, habe quasi die Seiten gewechselt, habe Projektgeschäft für Airbus abgewickelt mit Mitarbeitern. Genau.
Okay, kannst du ganz kurz anreißen, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, also das Thema jetzt mit dem EKG-Gerät, das hat sich mir erschlossen, aber was war jetzt zum Beispiel dann das Projekt bei Airbus? Also was war da das langfristige Ziel quasi?
Ja, es gibt ganz viele in der Industrie mittlerweile Beispiele dafür. Zum Beispiel, was du sicherlich kennst, ist der Dacia Logan. Der wurde nämlich so entwickelt. Das Mutterschiff ist Renault. Das ist in Rumänien, aber von Rumänen von der Firma Dacia entwickelt worden. Zielpreis waren $5,500 oder $6,000. Ich glaube, sie sind knapp darüber gelandet. Aber das Fahrzeug wird in Südamerika einfach nur mit einer Klimaanlage equipped verkauft für irgendwie $14,000 oder so. Okay. Also gutes Ding. Und bei Airbus hatten wir am Ende, kann man schon ein bisschen was zu sagen. Also wir hatten angefangen mit der Africa Community, so würde ich sie mal nennen, von Customer Service, weil da war ich ja zu Hause als Marketing Manager. Ich kannte halt die ganzen Field Representatives, die Head of Countries, die Kontinentleiter sozusagen von Airbus. Und die haben dann alle da mitgemacht und dann hatten wir so 8 Kernprobleme, identifiziert, die wir mit so einem Ansatz hätten angehen können. Also am Ende ist es so, das Projekt hieß dann Get Africa Fly Airbus, weil Afrika hat viele strukturelle Probleme im Luftfahrtmarkt. Du kannst zum Beispiel nicht von Nigeria in den Senegal fliegen, per Direktverbindung, was wahrscheinlich ungefähr, keine Ahnung, 1000 Kilometer sind oder 800, sondern du musst über Dubai fliegen. Oder wenn du von Johannesburg nach Nairobi fliegen willst, dann fliegst du über Paris oder über Brüssel. Weil es gibt kein Open Skies Agreement und deswegen kann sich dort auch kein wirklicher Luftfahrtmarkt entwickeln. Das war eines der Probleme. Das zweite Problem war, die Ersatzteilversorgung ist schlecht. Es gibt keine MROs, also keine Maintenance Repair Overhaul Firmen, so wie Lufthansa Technik eines ist oder SR Technik, die halt Flugzeuge warten, sondern man muss das auch immer in den Emiraten machen oder so. Und das ist ein Problem und wir wollten halt genau an diese Probleme ran, eben dort mit den Mitteln vor Ort zum Beispiel eine dezentrale Ersatzteilversorgung aufzubauen. Das war so eine Idee, einfach so kleinere dezentrale Hubs, die Airlines bezahlen zum Beispiel auf andere Weise als in Europa, also nicht pro Ersatzteil oder so, sondern dann macht man das direkt alles nur pro Flugstunde und dann hat so ein Abo-Modell oder so. Und sowas hätte man da ausprobieren können. Das heißt, es geht nicht immer nur um physische Produkte, sondern auch um andere Arten und Weisen von Geschäftsmodellen, die man dann testen kann. Was sie da heute draus gemacht haben, natürlich wird das dann, je mehr Leute dann da mitmachen, desto komplexer wird sowas. Das mit der Ersatzteilversorgung, vielleicht Fun Fact hier, das ist auch kein Geheimnis, das hat Boeing total clever, in Anführungszeichen, gelöst, weil die afrikanischen Airlines fliegen unglaublich gerne Boeing-Maschinen und das liegt einfach nur daran, dass quasi jeder Cousin oder Schwager im Hinterhof quasi eine Boeing 737 liegen hat, als Ersatzteil-Totlager. Die haben nämlich strukturiert in den 80ern und 70er Jahren schon angefangen, die alten, ausgemusterten Maschinen aus den USA dort quasi zu deponieren. Und zwar haben die tatsächlich auch so eine Karte gemacht, wo sie das überall bräuchten, weil sie gedacht haben, okay, wenn dann mal jemand in 25 Jahren einen Reifen für ein Bugfahrwerk braucht, dann hat das immer einer.
Ja, okay, ja. Spannend. Ja. Okay, also auf jeden Fall super, super spannend. Ich habe jetzt aber in der Zeitspanne entnommen, 2014 war dieses Küchentischgespräch. Ist das so ungefähr korrekt?
Ja.
Okay.
Ja.
Jetzt habe ich ja in meiner Recherche, ich hoffe, das stimmt, dann gesehen, 2021 gegründet, Area Butler.
Ja.
Auf den eigentlichen Namen der Company kommen wir noch zu sprechen, das hast du ja selbst schon angesprochen. Das heißt, ich verstehe aber, die eigentliche Company, die gab es schon länger, lief dann so ein bisschen nebenher?
Nee, wir haben das tatsächlich irgendwann dann 2016, 17 ist das so ein bisschen in der Schublade verschwunden, weil es doch zu viel ist. Also so eine Gründung, das macht man, also das kann man natürlich auch nebenher machen, aber ich habe gesehen, dass das nach diesen zweieinhalb Jahren nebenher daran arbeiten eigentlich zu viel war und wir sind halt nicht wirklich, wir sind gescheitert in zwei Punkten, weil wir halt nicht wussten, wie macht man daraus ein Geschäftsmodell aus dieser Search Engine oder nach diesem Suchalgorithmus und wie steigen wir in den Immobilienmarkt ein. Und das haben wir in den zweieinhalb Jahren nicht gut hingekriegt. Und dann ist das bei allen so in den Schubladen verschwunden. Und mein so bester Freund und auch Trauzeuge Philipp, der war auch Teil dieses ersten Teams sozusagen, der hat danach dann Statista sehr viel mit aufgebaut und war am Ende, glaube ich, Director für alle Global Market Reports und hat sich aber Programmieren beigebracht. Und ist halt ein sehr guter Mathematiker. Und wir haben immer wieder über dieses Thema diskutiert. Und wenn man dann auf Partys ist oder auf Geburtstagen, keine Ahnung, oder man unterhält sich mit Freunden und man erzählt, was man damals so versucht hat, dann haben uns alle immer angeguckt und haben gesagt, hey, aber wieso gibt's das nicht? Also ich bin gerade umgezogen und ich hätte das super gerne gehabt. Also es geht nicht nur primär für die Standortanalyse, sondern auch diese Suche und ein bisschen, dass ich meine Bedürfnisse irgendwo angeben kann und dass dann auch so ein ordentlicher Suchauftrag sozusagen da rauskommt. Und dann haben wir das 2020 in Corona wieder mehr und mehr angefangen. Und in der Position, wo ich da war, das war auch eine super Firma hier in Hamburg. Ich hatte dann so 115 Mitarbeiter in meinem Team oder in dem Bereich, den ich da geleitet habe. Und dann hatte ich da die Möglichkeit, weil wir auch in einer Integration waren, sozusagen, hatte ich dann die Möglichkeit, da auszuscheiden und ein bisschen, also eine kleine Abfindung mitzunehmen. Und das war dann für mich der Startschuss, als es absehbar war, dass Philipp und ich gesagt haben, okay, könnte man wieder konkreter drüber reden? Und dann habe ich von Philipp am 22. März, habe ich Geburtstag, und das war dann 22. März 2021, und dann habe ich einen Login-Link zum Geburtstag geschenkt bekommen von ihm per WhatsApp. Der hieß dann kudiba.eu. Und dann hat er geschrieben, hey, alles Gute zum Geburtstag, log dich mal ein, vielleicht ist das ein guter Weg. Und das war der erste Prototyp vom Area Butler. Also konntest du eine Adresse eingeben, es war halt auf Heroku programmiert, einfach ein Skript, was mehrere Datentöpfe vereinigt. Konnte man eine Adresse eingeben und dann hat man so die POIs sortiert bekommen mit Distanzen und dann eine kleine Karte mit so einer Isochrone, so einer Erreichbarkeitslinie schon drauf. Ja, und dann haben wir nochmal das als, das war der Impuls eigentlich dann, weil wir gesagt haben, wenn wir irgendwann mal also diese wirklich umgedrehte Suche nach perfekten Orten und Standorten, das ist ja schon ein dickes Brett, aber dann müssen wir auch irgendwann in der Lage sein, Standorte zu analysieren und zu visualisieren und Menschen Standorte näher zu bringen irgendwie. Und das war im Endeffekt das, was der Area Butler dann gemacht hat. Und das, was er ja in Teilen heute auch immer noch tut.
Ja. Genau, also du hast mir letzte Woche beim ersten Gespräch so ein bisschen auch was gezeigt, was ihr baut oder was ihr aktuell schon machen könnt. Mhm. Auch unter anderem per Integration zu Propstack, mhm. Die ja auch im Makler-Podcast zu Gast sein werden.
Cool. Kevin oder wer?
Genau, korrekt.
Hast du dir den richtigen ausgesucht?
Ja, ich bin schon sehr gespannt, tatsächlich. Und du hast es ja mitbekommen, dass wir jetzt zu Propstack wechseln als Company. Mhm. Und wir sind schon alle sehr, sehr gespannt. Und deshalb lohnt es sich natürlich dann auch mit dem Podcast doppelt so gut. Okay, also 2021 dann ja. Quasi losgelegt. Warum Kudiba? Warum Area Butler? Area Butler erschließt sich durchaus, natürlich ein cooler Name, aber das wäre schon auch spannend. Wie kamt ihr darauf?
Ja.
Und ich meine, jetzt ist es ja so, okay, du hast eine kleine Abfindung mitbekommen, es hat gerade irgendwie auch so gepasst, dass du da dann gegangen bist, aber wenn man sich das Ganze so anhört, also du warst jetzt kein 20-Jähriger, der gesagt hat, ich mach das jetzt und wenn es halt nicht klappt, dann mache ich wieder was anderes, sondern du hast ja schon einiges vorzuweisen gehabt, auch zu dem Zeitpunkt schon eine sehr, sehr starke Karriere mit großen Konzernen, großen Arbeitgebern und so weiter. Also ich gehe mal stark davon aus, dass du ja schon auch ein Risiko eingegangen bist oder ihr vielleicht natürlich auch als Gründerteam. Ich glaube ja, so ein PropTech-Unternehmen, das gründet sich jetzt nicht einfach mal so, dass man sagt, gut, jetzt suchen wir uns Kunden und dann bedienen wir die, sondern da steckt ja schon mehr dahinter, ne? Also dann mit so einer Excel-Tabelle ist es ja nicht getan, sondern ihr habt ja wirklich dann daraus jetzt eine Software gebaut, ne? Das kommt ja nicht von ungefähr. Wie war das? Also warum die zwei Namen? Und wie waren die Anfänge? Wie seid ihr an Kunden gekommen? Wie habt ihr aus der Excel-Tabelle dann wirklich ein Produkt gemacht, das die Leute auch bei euch abgeschlossen haben? Und wie habt ihr die ersten Umsätze auch erzielt?
Also die Namen, das ist jetzt, dann machen wir erstmal das Einfache vorweg. Also Area Butler ist, glaube ich, relativ simpel. Die Area ist das Gebiet und der Butler, der bringt etwas und der bringt einem Informationen und Wissen und der bringt es nicht nur dem Makler, sondern er schafft es auch, dass der Makler das transportieren kann an seine Kunden und Kundinnen. Das ist uns ganz wichtig. Das Produkt ist von vornherein so gedacht, dass wir ein B2B2C-Produkt haben, im Endeffekt. Und dann kommt das Logo, du siehst das ja auch hier, vielleicht googelt ihr ja kurz Area Butler, das ist ja ein Pinguin, für die, die es nicht erkennen. Und der Pinguin, ich wollte dann halt ein Tier im Signet haben und dann haben wir eine Logo-Ideation mit einem befreundeten Designer angefangen und hatten dann 25 Designs, aber am Ende hat sich dieser Pinguin herauskristallisiert, weil der trägt ja auch Frack und der ist ja quasi der Butler und so, daher kommt die Analogie. Genau, und da drin in dem Signet ist das ist der Pin, ne, für die Karte. Genau, und Kudiba ist der erste Name, so hatten wir damals dieses Projekt und den Algorithmus dann getauft, 2014. Und Kudiba kommt aus einer Zeit, wo in Zeitungen annonciert wurde und inseriert, nämlich wenn dann stand 75 Quadratmeter Kudi-Bar, dann wusste man halt, aha, Küche, Diele, Bad vorhanden.
Okay. Okay, okay.
Und das hat sich durchgezogen und so heißt auch heute das Unternehmen und ja, finde ich auch ganz gut. Ist manchmal ein bisschen kryptisch zu schreiben und die Leute bei an der Rezeption bei Hotels, wenn wir irgendwo übernachten, dann kriegen die immer eine Krise mit K groß und D groß und ja. B. Aber wenn sie es dann fragen sie mal, hey, was heißt das nochmal? Und dann der Küche, die dann finden sie immer ganz lustig.
Ja.
Genau, und ja, natürlich, du hast vollkommen recht, Fabian. Also so einfach war das jetzt nicht, diese Entscheidung. Also wir haben dann im März 2021 wurde es dann konkreter und dann sind wir losgelaufen und haben versucht, Partner zu finden, die uns helfen, das zu einem robusten Produkt zu programmieren. Denn das, was wir dort hatten, war schön und gut und ich konnte das auch zeigen. Das hat mir geholfen, am Anfang auch einfach kalt Makler anzusprechen, um zu gucken, ist das überhaupt ein Problem? Denn jeder, der mit so einer Idee schwanger ist und irgendwie versucht, etwas zu entwickeln, dem kann ich nur zum Beispiel das Buch The Mom Test ans Herz legen. Oder From Zero to Sold ist auch ein gutes Buch für so Anfänge, weil man am Anfang einfach total viele Fehler macht. Denn man stellt eigentlich die falschen Fragen. Wenn wir mal die Philosophie von The Mom Test nimmt, bin ich genau in die gleichen Fehler getreten, weil ich kannte das Buch da noch nicht. Das heißt sozusagen der Mama-Test, ja, wenn man es übersetzt. Weil wenn du deiner Mama von deiner Geschäftsidee erzählst oder generell von irgendeiner Idee, dann findet die das meistens alles gut. Mhm. Aber du musst es schaffen, die richtigen Fragen zu stellen, sodass selbst deine Mutter die Schwachstellen aufdeckt und dir ins Gesicht sagt, was daran nicht passt. Und das ist gar nicht so einfach. Und deswegen ist dieses Buch hilfreich, weil ja, ich bin dann halt losgelaufen, irgendwann im April, Mai oder so, und habe dann nebenbei, da war ich noch in meiner alten Position, aber es war klar, okay, irgendwann im Sommer ist das zu Ende. Ja, habe dann das Maklern vorgestellt, habe die einfach angerufen, einfach bei Google. Makler sind ja sehr transparent in ihren Kommunikationszugängen, das ist ja auch Fluch und Segen, glaube ich, für Makler. Und ungefähr 60, 65 Maklerinnen und Makler hatten sich das dann angehört von mir und waren dann sozusagen in meiner Liste mit Feedback und Fragen und natürlich nicht die richtigen, weil alle haben gesagt, boah, Herr Timper, das ist ja richtig cool und wenn Sie das gründen und machen, dann sofort, ne, wir diese POI-Informationen und Distanzen, das ist ja super, aber es war natürlich auch noch ein Verkäufermarkt und einige hatten mir schon gesagt, so wie zum Beispiel jemand, der jetzt letzten Monat bei uns Kunde geworden ist, ja, aus Remscheid, richtig cool, hatte mir damals schon gesagt, sie sind eigentlich zu früh, ja, weil es ist ja egal, was ich auf den Markt werfe, ich kümmere mich gar nicht um den Käufer und Eigentümer muss ich auch nicht so wirklich überzeugen, brauche ich das Tool gerade nicht, aber wenn der Markt kippen würde, wäre es wahrscheinlich ganz interessant. So. Das war der Erste, der mir so ein bisschen in Richtung ging, aber ich habe das gar nicht richtig verstanden, ehrlich gesagt, weil ich ja so überzeugt war von meinem Produkt, ja, das ist dann, na, gut, dann hatte ich dieses Feedback und mit diesem Feedback bin ich dann erstmal natürlich zu meiner Frau und die hat sich das alles natürlich sehr skeptisch angeguckt die ganze Zeit, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt schon zwei Kinder. Ja, genau. Wir hatten zwei Kinder. Und das war natürlich ein Risiko. Ja, wir hatten 2020 gebaut hier in Hamburg. Quasi glücklicherweise gerade noch die alten Zinsen mitgenommen und noch wegen Arbeitsvertrag überhaupt den Kredit bekommen. Ja. So, also als Gründer hätte ich das, glaube ich, niemals bekommen. Dann kam ich halt mit der Idee um die Ecke. Also das war jetzt nicht eine Diskussion, die in 10 Minuten am Küchentisch erledigt war. So. Und ich hatte ja das Feedback der Makler, ne? Die wollten das ja alle haben. Mhm. Und dann haben wir einen Partner in Hamburg gefunden, kleines Tech-Firma, 10 Leute, die dann unseren Prototypen genommen haben und gesagt haben, okay, in 3 Monaten schaffen wir das zu einem Product-Market-Fit, so nennt man das dann, zu programmieren. Und das haben wir dann gemacht, haben im Oktober 2021 gegründet und dann saßen wir im Januar 2022 da und hatten von den 65 Maklern in meiner Liste, schätze mal, wie viele haben dann auch gekauft?
Keiner. Vielleicht?
Keiner, ja. Und da war natürlich echt auf gut Deutsch die Kacke am Dampfen. Ja. Mhm. Und das war unangenehm, weil dann siehst du, das Geld fließt raus, die Entwickler kosten sehr viel. Wir haben uns keine Gehälter ausgezahlt, aber das Geld geht trotzdem irgendwo hin. Mhm. Und dann haben wir echt mit uns gehadert und hatten dann einen sehr glücklichen Termin bei Carla Fricke mit dem Geschäftsführer damals. Fragen mich auch Leute heute noch, warum wir diesen Termin überhaupt bekommen haben. Das war jemand, der das mitbekommen hatte, was wir da machen, der so ein Angel-Investor auch war mal. Und der hat irgendwie diese Tür geöffnet, dass ich da überhaupt vorsprechen durfte. Und dann hat der Geschäftsführer, der Herr Hesselmann, eigentlich uns den Tipp damals gegeben, dass wir das ein bisschen falsch rum aufziehen, gerade für Makler. Und die Karte muss eigentlich in den Mittelpunkt und er muss in der Lage sein, das alles zu kommunizieren an seine Kunden. Das sollte der Hook sein. Das Wissen ist das eine und die Zeitersparnis ist das eine, aber ne, er muss da mehr Leute erreichen, bessere Zielgruppenansprache, ist ja hochpreisiger Makler in Hamburg, für die, die es nicht kennen, ne? Nur westlich der Alster, Harvestehude, Häuser, wenn du da auf die Homepage, das ist ja alles um die 6-3 Millionen, ne?
Ja.
Weiß ich nicht. Und das ist auch eine konservative Firma, also war es schon interessant, dass der sich dem überhaupt angenommen hat und dann hat er gesagt, wenn ihr das umdreht und ihr schafft das, dass ich die Karte bei mir integrieren kann und dass wir das auch für die individuelle Betreuung nutzen können, dann kaufe ich das. Und dann war das eigentlich der erste Umsatz. Mhm. So lange, lange, lange Antwort auf eine kurze Frage, das war ja der erste Umsatz.
Ja. Habt ihr damals das schon geplant als, also wir gehen vielleicht zum Schluss noch ein bisschen auch auf euer Modell ein, es ist ein Abo-Modell, kaufe ich irgendwie eine jährliche Lizenz oder was. Hat ihr das damals schon quasi auch, weil du sagst ja die ganze Zeit, die kaufen das Produkt, also ich gehe mal davon aus, damals war ja auch eure Idee, das quasi als eine Lizenz, ne, was weiß ich, ein Jahr lang oder ein halbes Jahr oder monatlich oder sowas aufzubauen. Oder war das damals nur als Integration? Weil ich kenne die Integration bei Carla Fricke, also für alle, die die Firma nicht kennen, gerne mal googeln. Wird relativ schnell klar, dass wir über ein sehr, sehr seriöses und sehr professionelles und sehr starkes Maklerunternehmen sprechen, die das ja auch bei sich auf der Homepage, das habe ich schon, bevor ich dich angefragt habe, ich das zufällig mal gesehen, die haben das ja sehr, diese Karte sehr repräsentativ auf der Landingpage der einzelnen Objekte auch. Oder war damals eure Idee, wir verkaufen quasi die Integration, die Schnittstelle
im Prinzip. Guter Punkt. Am Anfang gab es nur eine Web-App, also die ist alleinstehend. Die gibt es auch heute noch. Wer das testen will, ohne CRM, kann einfach auf app.areabutler.de gehen, sich registrieren gratis und hat 4 Adressen, 4 Tage frei. Die gibt es heute noch. Aber da gibt es ungefähr, also das ist, wenn man das jetzt heute im Verhältnis sieht, sind das noch ungefähr 15% unserer User, von der Gesamtanzahl unserer User nutzen unsere Web-App. So. Mhm. Aber die Web-App hatte natürlich einen enormen Vorteil, dadurch konnte ich das zeigen. Und einige Unternehmen, zum Beispiel auch Carla Fricke, aber auch andere, die wir danach gewonnen haben, haben eigentlich gesagt, ihr müsst eigentlich ein bisschen mehr in die Prozesse rein, ihr müsst irgendwie niederschwelliger sein, wir wollen kein extra Login haben. Damals konnte man die Immobilien noch gar nicht in den Area Butler transferieren, da musste man immer die Adressen einzeln eingeben. Mhm. Trotzdem haben das schon einige genutzt, da haben wir schon Kunden gewinnen können. Und dann haben wir einen Draht zu OnOffice bekommen. Irgendwann über den Maklerfachausschuss hier in Hamburg ist das gelaufen, weil wir uns bei IVD beworben hatten. Und da meinte einer, ihr müsst eigentlich das in den Marketplace bringen und als App Store, als App das anbieten. Und dann ist uns so ein bisschen dieser Integrationscase-Gedanke schon auch klar geworden. Der ist auch einfach sehr spannend, sich in so ein Ökosystem zu begeben, egal jetzt ob PropStack oder OnOffice oder vielleicht noch ein drittes oder so. Alles gut. Wir hatten das auch, von Anfang an gab es ein Abo-Modell erst, das war aber, also die Preise, das ist nochmal, also da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, ne? Also ist jetzt die 5. Iteration, die wir gerade gemacht haben, glaube ich, und das ist aber auch normal. Da haben auch viele Leute mitgeholfen mit viel Fachwissen, aber du triffst es fast nie. Ich glaube, jetzt haben wir ein ganz gutes Pricing. Wer das sehen will, geht mal auf areabutler.de und guckt mal in die aktuellen Folien. Da sind überall so Links zu den aktuellen Folien. Da ist das auf Slide 16 oder so. Ist relativ simpel. Wir machen Pay-per-Use einmal mit Einzelabfrage und eine 10er-Karte. Da kauft man das und dann hat man 12 Monate Zeit, um das abzubummeln sozusagen als, sag ich mal, Gelegenheits- oder kleiner Makler. Und die Karten sind dann 6 Monate online. So, das ist halt dieses Pay-per-Use-Ding. Und dann gibt's bei uns den Professional-Plan und da sagt man als Makler, okay, ich nehme 20, 40, 60, 80, 150, 250 Objekte, die möchte ich damit ausstatten pro Jahr ungefähr, also es ist ein Jahresplan, und dann gibt es einen Mengenrabatt. Ne? Also so je mehr man abnimmt, desto günstiger wird es, damit es auch einen Anreiz gibt. Und dann natürlich gibt es ein Enterprise-Paket für große Firmen mit Flatrate-Angeboten oder anderen Strukturen. Das kommt dann immer drauf an. Aber ich glaube, das hat schon alles so, der Weg war schon in Ordnung, weil wir natürlich, das ist sehr, sehr anstrengend, einzelne Makler zu überzeugen und wirklich ins Feld zu gehen und hunderte Makler anzurufen und Alleinkämpfer. Und ich glaube, darüber haben wir sehr viel gelernt. Wären wir halt sofort gestartet mit, hey, wir fokussieren uns nur auf die Kensingtons dieser Welt und machen nur Grossmann und Berger oder, keine Ahnung, Remax. Ich glaube, dann hätte sich das Produkt einfach auch nicht so weiterentwickelt. Und das hat, ja, ist zwar ein steiniger Weg, muss man sagen. Also wir haben sehr lange gebraucht, auch um da eine gute Traction, muss man sagen, zu entwickeln. Als Jungunternehmen ist es immer so ein bisschen so, wenn du auch mit Leuten redest, die schon mal gegründet haben, da ist immer so 10.000 MRR, ist so eine Kennzahl, ja, Monthly Recurring Revenues. Wenn du es schaffst, auf 10.000 MRR zu kommen, dann bist du auch so ein bisschen so in einer, so einer Riege, da könntest du jetzt Fremd- oder Wagniskapital aufnehmen. So, das ist so eine Schwelle, ja, aber die 10.000 MRR zu erreichen, das ist echt ein Brett, also mit einer Software, die in der Einzelabfrage früher, weil das Produkt natürlich auch ein anderes war als heute, 39 Euro gekostet hat. Heute deutlich größerer Funktionsumfang, ganz anderes Produkt, wir starten bei 79 Euro, gehen dann stufenweise runter pro Objekt, aber damals waren die Preise ja so, wie sie waren und das Produkt auch wesentlich schlechter, in Anführungszeichen, aber damit 10.000 Euro im Monat einzunehmen an Cash-Inflow, das ist echt ein Brett, muss ich sagen. Und das denkt man sich immer so von außen, so, ja gut, ich kenne ja alle in der Immobilienwelt oder keine Ahnung, wo man gründen will, ne? Aber das ist schon eine Herausforderung. So. Ja. Ja.
Verstehe. Jetzt hat sich natürlich die Software zu dem, was du gerade erklärt hast und zu dem, was du mir letzte Woche gezeigt hast, extrem weiterentwickelt. Und ich verstehe natürlich auch, dass ihr dieses Feedback der Makler, ob jetzt große Makler, kleine Makler, Einzelkämpfer, große Unternehmen, mitgenommen habt, ist natürlich extrem wertvoll für euch, klar. Und ich kenne das auch über den Podcast jetzt mittlerweile, dass dann doch der ein oder andere Gast auch auf mich zukam, dann im Nachgang und hat nochmal um Feedback von meiner Seite aus gebeten, aus Maklersicht für das eigene Produkt, wofür ich immer gerne offen bin, weil ich natürlich noch nicht jetzt das vorzuweisen habe, wie der Gründer oder Geschäftsführer von Carla Fricke. Also ich bin da immer offen für sowas, weil mich das natürlich auch weiterbringt. Und deshalb verstehe ich natürlich euren Ansatz, dass ihr gesagt habt, hey, wir brauchen natürlich erst einmal irgendwie auch das Feedback des Marktes. Also im Prinzip wird das so ein bisschen vergleichbar mit dem Projekt, was du vorhin gesagt hast, mit Airbus und dem EKG-Gerät. Also mal zu schauen, in was für Standort. Weil natürlich Hamburg, großpreisige Immobilien, ja. Da könnte ich mir vorstellen, sagt natürlich so ein Geschäftsführer mal, ja komm, wir kaufen das mal, gucken wir mal, wir schmeißen jetzt kein Geld zum Fenster raus, aber wir testen es mal und wenn es halt nicht funktioniert nach einem Jahr, dann ist es nicht so schlimm. Ja. Wenn ich aber den Einzelkämpfer nehme, der irgendwo im ländlichen Raum ist, der sagt, ich finde das mega, weil wir haben schon was vorzuweisen, aber die meisten brauchen irgendwie das Wissen, wo gibt's die nächste Grundschule und alles. Für den ist das vielleicht dann eine größere Investition, weil er sagt, hey, da könnte ich auch was anderes damit machen. Also es muss dann schon durchdacht sein, ne? Und so ist ja, ja. Der Markt dann sehr diffizil und sehr unterschiedlich. Ja, wie würdest absolut. Du... Wie würdest du denn jetzt so die ersten, ja gut, es sind jetzt fast 4 Jahre, ne, seit dieser wirklichen Gründung dann, wie würdest du denn, weil ihr seid natürlich auch in den Markt reingekommen, ich könnte mir vorstellen, das kannst du aber gleich auch nochmal beantworten, dass es so ein bisschen Fluch und Segen zugleich war, ihr seid auf einmal in den Markt reingekommen, so Februar 22, Zinskrise, alles hat langsam angefangen, dass vielleicht der ein oder andere Makler dabei war, der gesagt hat, jetzt brauche ich sowas, jetzt muss ich irgendwas anders machen. Auf der anderen Seite höchstwahrscheinlich auch ein paar dabei waren, die gesagt haben, hey, ich habe gerade überhaupt gar kein Geld, um jetzt irgendwie das irgendwas auszutesten. Wie waren da eure Erfahrungen jetzt in den letzten 4 Jahren?
Ja, ich stimme dir schon zu. Im Endeffekt war es war es viel Glück. Also jeder, der jedes Unternehmen, was Jungunternehmen, was sage ich mal länger als 2 Jahre überlebt, 2,5, 3, hat auch unglaubliches Glück gehabt. Ja, wenn wir gucken in Deutschland, nur 1 von 10 Gründungen wird überhaupt erfolgreich, in Anführungszeichen. Da sind wir echt sehr dankbar. Für junge Unternehmen, glaube ich, bieten sich immer Chancen, wenn es viel Wandel gibt. Ja, wenn etwas total gesettelt ist und alles funktioniert, dann hat ja auch niemand die Notwendigkeit, etwas zu ändern. Wir alle kennen das, never change a running system. Und ich glaube, Makler sind jetzt, wenn man das wirklich über alle ganz pauschal sieht, einfach nicht die digital affinsten Menschen, ja, und müssen sie ja auch nicht sein, und sie sind ja auch immer damit konfrontiert, dass immer sozusagen die Endbosse dieses Prozesses sind immer total analog, ja. Sie reden dann immer von Notar und so. Und dann ist es natürlich auch einfach, sich darauf auszuruhen. Und wir haben in Deutschland natürlich doch eine besondere Provisionssituation, dass es einfach so hohe Provisionen gibt, von den Prozenten her, wie es in unseren Nachbarländern überall nicht der Fall ist. Und deswegen gibt es natürlich auch sehr viele Makler, und es gibt leider auch sehr viele schlecht ausgebildete Makler.
Absolut.
Ja, weil es ja keinen Standard gibt. Wir kennen alle diese Probleme, ja, an denen ja viele auch arbeiten. Und als dann diese Krise kam, oder diese Krise, öffnete das für uns natürlich Möglichkeiten, weil es gab auf jeden Fall den Bedarf an Neuerungen in der Zielgruppenansprache und im Marketing. So dieses ganze Käuferansprache, Verkäuferansprache, da gab es und gibt es auch nach wie vor Bedarf, weil ich glaube, und das war auch das, was wir vorher eigentlich immer propagiert haben, Makler lassen im Exposé unglaublich viel Potenzial liegen, denn das Potenzial ist da. Warum? Das Exposé ist nach wie vor das Hauptaushängeschild eigentlich zum Käufer und auch zum Verkäufer hin, weil es einfach das wichtigste Dokument ist, was diesen gesamten, also ein sehr wichtiges Vermarktungs- und Einkaufsdokument, was diesen Prozess bis zum Notar eigentlich begleitet. So. Und wenn wir uns jetzt mal die digitale Form angucken davon, dann ist wie nennen wir es jetzt mal, Landingpage, ja, also oder digitales Inserat. Das hat eine Bildergalerie, das hat Zahlen, Daten, Fakten, das hat vor allem viel Text, aber es gibt kaum was Interaktives. Und da wollten wir halt was Neues bieten. Also ein interaktives Element, wo sich Kaufinteressenten und auch Verkäufer noch mal länger aufhalten. Und die Karte ist dort dann der Weg gewesen, den wir gewählt haben. Und natürlich war es am Anfang so, dass Leute gesagt haben, oh, wir haben da jetzt gerade kein, nicht das Budget für oder wir finden das gut, aber es ist zu teuer. Und als junger Gründer und im Start und auch heute, man findet für alles Lösungen. Ne? Wenn es halt eine Durststrecke gibt oder gab bei Maklern und die haben gesagt, ey, wir führen das ein, wir machen hier 45 Objekte eigentlich, 70 Objekte, irgendwie sowas in der Range im Jahr. Aber es ist gerade total die schlechte Zeit, aber wir brauchen irgendwas, womit wir Zeit sparen und womit wir beim Käufer jetzt mehr Traffic hier und längere Verweildauern schaffen. Ja, und dann haben wir halt für alles Lösungen getroffen. Dann gab es halt eine längere Testphase, dann war der 6. Monat ein bisschen teurer, weißt du, also da muss man auch einfach den anderen Unternehmer sehen. Ja, du kannst nicht einfach sagen, so, ja, das ist jetzt das Preismodell und friss oder stirb. Also ich glaube, das habe ich nie gemacht und hat sich im Endeffekt auch ausgezahlt immer. Ich bin nie wirklich auf die Schnauze geflogen, was so ausstehende Rechnungen angeht. Also glaube ich, da haben wir gute Erfahrungen gemacht in dem Sinne, dass ich schon die Makler, die guten Makler für ehrliche und loyale Menschen halte, muss ich wirklich sagen, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Also ich so, und vorhin habe ich ja auch mal gesagt, schlechte Erfahrungen mit Maklern. Ne? Also auf einer Folie am Anfang 2014/15 von Kudibar, die habe ich natürlich auch noch, da stand auch drauf vom Tool für Makler zu ohne Makler. Also das war auch natürlich in dieser Strategie irgendwo drin, können wir die nicht wegdigitalisieren, ja, weil dann haben wir die Suche, dann erstellen wir ein Exposé, dann machen wir so ein bisschen Lead Nurturing und Qualifizierung oder was man da alles reinpacken könnte. Und heute muss ich sagen, gerade in dieser Krise hat sich für mich gezeigt, dass das lokale Immobilienmakler wahrscheinlich nie eine höhere Daseinsberechtigung hatten. Egal, was in den letzten Jahren immer kolportiert wurde. Und wir reden gerade mit Kensington. Klar, jetzt kommen die Riesenketten, aber Kensington, also ne, wir können ja auch noch eine Ebene höher gehen. Wir werden alle von Google wegdigitalisiert, jetzt kommt OpenAI und es wird alles nur noch. Nein, also der lokale Immobilienmakler, der Mensch vor Ort in seiner Farm, ist einfach unglaublich wichtig für den Verkäufer und den Käufer. Und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass das auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich nicht signifikant ändern wird. Und deswegen ist die Strategie von uns seit ja, 2-3 Jahren, seit 3 Jahren, seitdem wir das eigentlich wirklich ernsthaft betreiben, alles, was wir tun, stärkt den lokalen Makler. Also alle unsere Dinge integrieren in die Homepage von dem Makler. Es integriert in das Exposé von dem Makler. Es stärkt die Backoffice-Mitarbeiterin. Es schafft Freiraum für wertschöpfendere Tätigkeiten. Es soll immer den Makler besser machen. Bei sich, in seiner Präsenz.
Ja, verstehe. Ja. Jetzt habt ihr auf der Homepage und du auch bei dir LinkedIn, steht ja im Prinzip dieses Sprichwort Exposés in 30 Sekunden statt 2 Stunden. Mhm. Das, was du mir letzte Woche gezeigt hast, ist ja viel, viel, viel mehr wie ich will jetzt wissen, wo ist die nächste Grundschule. Das ist ja viel mehr, was ihr mittlerweile da gebaut habt. Ne?
Ja.
Und auch sehr beeindruckend, was da alles dahinter steckt und wie schnell es funktioniert, wie gut es funktioniert hat, auch mit KI mit hinten dran und die Integration, die Schnittstellen und so weiter. Man erkennt ja eine klassische Weiterentwicklung, also jetzt, dass es einfach nur bei diesem Thema, ich zeig dir, wo der nächste Bäcker ist, geblieben ist, das ist ja nicht der Fall.
Ja.
Wie habt ihr das jetzt gemacht in der Zeit, weil ich kenne unsere Branche und ich glaube, das weißt du auch, das musst du aber auch jetzt nicht beantworten unbedingt. Ich glaube, es sind viele dabei, die sagen, ich bin offen für Neues und ich bin offen dafür, Geld auszugeben und ich bin nicht einer, der sagt, es geht immer noch so wie früher. Mhm. Ich glaube, dass es aber auch immer noch sehr viele gibt, die noch immer genauso unterwegs sind, die sagen, nee, brauche ich nicht, mache ich nicht, ich mache hier alles übers Netzwerk, vor Ort und so weiter. Und Wie habt ihr diese Entwicklung jetzt gemacht, dass ihr gesagt habt, okay, wir haben zwar unsere Stärke mit der Lage und das ist eines der wichtigsten Punkte, neben vielen anderen Dingen auch noch, aber wir brauchen noch dieses Thema KI-Texte, wir brauchen noch dieses Thema grafische Darstellung. Genau. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen abholen, was ihr heute jetzt schon bieten könnt und wie ihr da hingekommen seid auch.
Ja. Ja, klar. Wenn wir uns jetzt ein bisschen zurückerinnern, hatte ich ja gesagt, wir sind ja mit diesem rudimentären Prototypen gestartet, der so eine Liste macht mit Point of Interest und Distanz und dann so eine ganz kleine Karte und irgendwie was, da, wo die POIs dann da aufpoppen. Das haben wir natürlich konsequent weiterentwickelt. Das heißt, wir haben erstmal gesehen, okay, was brauchen die Makler eigentlich in jedem Vermarktungsprozess? Das ist erstmal ein ganz klassischer Lageplan. So. Der Lageplan, den wir dann sehen in den Exposés oder den wir gesehen haben, also das ist halt wie so, als hätte jemand einen Duval Stadtplan fotografiert teilweise, ne? Und musste irgendwie was Neues her. Und dann haben wir uns gedacht, okay, es wäre doch cool, wenn jeder Makler seine eigene Karte hätte. So, also warum hat nicht jeder seinen eigenen Style? Also ich editiere ja auch mein Exposé in anderen Farben und meine Präsentation, jeder kennt das ja, man passt sich da ja ein bisschen an. So. Und dann haben wir angefangen, eine Technologie zu nutzen, wo wir alles designen können in der Karte. Also die Straßen können blau sein, die Gewässer können BVB-Logos beinhalten, was auch immer, ja. Jeder sollte seine CI-Karte haben, dachten wir uns. Und das wurde einfach auch erstmal ganz spannend aufgenommen. Das hatten wir dann 2-3 Mal gemacht. Zum Beispiel bei Carla Fricke ist das gut, finde ich, umgesetzt. ImmoSmart in München, der Makler hat eine tolle Karte von uns, finde ich, unter Immobilien bekommen, die wir da zusammen designt haben. Oder Deutsche Reihenhaus in jedem Produkt. Und auch die Remax-Karte ist sehr schön geworden. Weil die Leute wurden dann, also heute werden sie halt erkannt an der Karte. Also die Kaufinteressenten und Verkäufer erkennen mittlerweile, wenn da Publikationen sind, das kriegen wir zurückgemeldet, die wissen, dass das ein Exposé von Falk ist, weil das ist halt die Map von denen oder so. Ne? Und das war stark. Aber wir haben mit den Lageplänen angefangen und dass wir erstmal dann hochauflösende Bilder hatten. Und dann haben wir gedacht, naja, okay, aber wir haben ja eigentlich die interaktive Karte im Hintergrund auch. Und dann machen wir einen QR-Code unten auf den Lageplan. Und wenn man den scannt, dann springt man in die Makler-Maps. Und man sieht dann genau das, also das war der Plan, was der Makler zeigen will. Das heißt, man springt nicht einfach auf Google Maps und man sieht alles und nichts und vielleicht das Inkassobüro, was in der Straße ist oder die Schlosserei oder so. Nee, ich sehe nur das, was der Makler wirklich hervorheben will. So. Und das fanden wir schon mal spannend und dann haben wir darauf basierend diese Zielgruppen mit reingenommen. Das heißt, der Makler kann jetzt vordefinieren, okay, Familien wählt er aus als Zielgruppe und dann werden nur Sachen in der Karte angezeigt, die Familien interessieren. So, und dann natürlich viele Features heute drumherum, aber das ist im Endeffekt die Grundfunktionalität gewesen. Also Lageplan als statische Karte, als Bild fürs Exposé. Dann eine interaktive Karte, auf die man springen kann oder die man irgendwo einbinden kann. Und das war schon mal ein guter Start. Und diese ganzen Daten mit POIs und so haben wir natürlich auch als Tabellen geliefert. Machen wir auch heute noch für ein Dokument, das nennen wir halt Umfeldanalyse. Und dann gibt es ein Lageexposé, was alles auf einer Seite zusammenfasst, also Lagetext, POI-Tabelle mit 7 Kategorien und den Top 3 und darunter die statische Karte mit dem QR-Code. Mikrolage und Makrolage kann man dahinter legen. Und das war schon mal gut, weil das kam im Maklerdesign, das nutzen auch heute immer noch ganz viele dieses Ding. Aber jetzt habe ich schon was gesagt, Text. Wir haben ja diese ganzen Daten uns zusammengesammelt und ja, da sind dann auch so soziodemografische Daten drin und die Zensusdaten und Luftqualität und Lärm und Wahlergebnisse und immer pro Adresse. Und das geben wir halt im Area Butler so tabellarisch aus. Und damals gab es dann sowas, das war nämlich ChatGPT 2. Vielleicht der ein oder andere erinnert sich daran noch, dass es das mal gab. Das konnte so ganz rudimentär Texte schreiben. Gar nicht so wie heute. Man konnte auch nicht viel damit, weil der Dateninput war voll begrenzt. Ich glaube, damals waren das 1800 Tokens, die man reingeben konnte, was ja fast nichts ist. Ja? Und somit haben wir angefangen, diese Texte auch als KI erstmal rumzuprobieren, weil das war noch nicht produktreif, auf keinen Fall. Und diese Lagetexte, die kamen dann immer oben in das Lageexposé und das war es im Endeffekt. Und als dann GPT-3 kam, waren wir das erste PropTech, was das tatsächlich live hatte. Wir haben, also Philipp hat darauf gewartet mit mir und wir haben, ich glaube, 14 Stunden gebraucht, um das auf der Produktivumgebung in ein Feature gegossen zu haben. Nämlich erstmal für Lagetexte, für Mikrolage, Makrolage und das war es erstmal. Und das hat gut funktioniert. Die Qualität war schon okay. Aber natürlich sind wir dann in den Lernprozess gegangen. Wie bei den anderen Funktionen auch. Denn ich finde, also wenn man sich unterschiedliche Softwarehersteller heute anguckt, oder auch die PropTech-Software machen. Bei vielen siehst du die Software eigentlich nie. Also du gehst zwar auf die Homepage und dann siehst du irgendwelche Mockups und so, aber du kannst das weder testen, noch gibt es Videos darüber, weil es wird nirgendwo wirklich gezeigt. Also gibt es wirklich so Unternehmen, die machen diese Strategie. Und ich denke aber, das ist eigentlich gar nicht so gut, weil ich zeige lieber das, was ich mache, und hol mir direktes Feedback ab, auch wenn das mal unangenehm ist, als das immer so zu sekretiv, also so zurückhaltend zu machen und sagen, nee, wir machen immer nur eine Demo im 1:1 und dann zeigen wir die Software nur und so, weil es viel zu gefährlich, dann kopiert jemand was oder so. Und ich glaube, das ist nicht unser Weg gewesen auf jeden Fall. Wir zeigen das immer, wenn man auf areabutler.de geht und oben auf Support, dann kriegt man Tutorial-Videos zu allen Funktionen, weil ich denke halt, das ist wichtig. Und so sind wir eigentlich auf jede Funktion gekommen, weil das immer Feedback war von Kunden, die dann Kunden geworden sind oder Leute, die sich das angeguckt haben und die sagen, hier, das ist unlogisch aus Maklersicht, der Knopf muss dahin und ich brauche dieses Datum, also der Datenpunkt, der muss da angezeigt werden, weil ich brauche den dann in dem Argumentationsgespräch mit dem Verkäufer oder wie auch immer, ja. Und das sind Sachen, da kenne ich mich ja nicht mit aus. Und jetzt haben wir im Team zum Glück auch jetzt mittlerweile einen gelernten Immobilienmakler, aber das ersetzt ja nicht die Erfahrungskraft von zum Beispiel einem Harald Blumenauer, der ehemals Blumenauer Immobilien, ja, und heute wieder, der uns dann auch lange und viel auch geholfen hat und einfach so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite steht. Und da gab es dann irgendwann so ein paar Personen tatsächlich, das muss man auch aus Gründersicht jetzt, glaube ich, würde ich das jedem ans Herz legen, so eine Art Advisory-Kreis oder so sich aufzubauen, wo man auch ganz ungefiltert neue Funktionen zeigen kann und auch wirklich ehrliches Feedback bekommt. Weil ich glaube, das ist super wichtig, nicht nur in seiner Bubble zu sein und so zu denken, das muss aber so sein, weil ich finde das so cool. Nee, darum geht's halt nicht. Ne? Du musst dich am besten mit 30 Leuten darüber kurz unterhalten, was für Schmerzpunkte die haben, wenn sie das so benutzen. So, und dann, ja, genau. Und so sind wir irgendwie heute zu dem Funktionsumfang gekommen und haben dann gesehen, okay, das Lagethema ist schön und gut und die Texte dafür sind mittlerweile gut und man kann den Prompt vorkonfigurieren und das genau so ausgegeben bekommen, wie man das möchte, ja, in 2 Absätzen mit einer Titel-Headline und einem Call to Action oder als Fließtext oder als Stichpunkte, kann man alles voreinstellen, das war super. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, dann ich halte jetzt seit anderthalb Jahren Vorträge über Agentic AI und über KI-Agenten und was damit alles möglich sein wird. Und dann haben wir halt vor ungefähr einem Dreivierteljahr angefangen, haben gesagt, jetzt können wir es auch selber bauen und haben halt so einen KI-Agenten entwickelt, der in PropStack jetzt aktiv ist oder in OnOffice und der sich einfach alle Materialien für dich zusammensucht. Also der guckt sich dann alle Zahlen, Daten und Fakten des Objekts an, der macht natürlich eine Standortanalyse. Dann hast du dir mitgegeben, welche Zielgruppe du ansprechen willst. Dann arbeitet der das halt alles raus, was für die Familien gut ist. Und dann guckt er sich jetzt aber auch die Bilder der Immobilie an, die halt in PropStack hinterlegt sind. Er guckt sich die Grundrisse an, Energieausweis, wenn er da ist. Hoffentlich sollte er ja da sein. Schreibt dann in 30 Sekunden, ungefähr 28, manchmal dauert es 35, aber so ungefähr 30 Sekunden, sind alle Freitextfelder befüllt. Lage, Objekt, Ausstattung. Und beide Karten wurden erstellt. Das heißt, die Landingpage ist auch fertig. Und über ein Open-Immo-Feed geht es raus an die Website oder ans Portal. Warum sage ich beide Karten? Bei uns kriegt man immer zwei Karten für ein Objekt. Einmal anonym und einmal mit Adresse. Mhm. Je nachdem, für wo man die welcher Vermarktungsschritt das sozusagen ist. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Und darum herum könnt ihr euch auf viele Sachen freuen. Also wenn ihr als Kensington startet, also wenn man Area Butler als Erweiterung hat und bei PropStack, du kennst es ja, da sind ja diese Freitextfelder unter Details und wenn da steht da drüber automatisch erstellen und diese KI ist mit doch Vorsicht zu genießen, die da ist. Aber wenn du Area Butler hast als Erweiterung, dann klickst du auf automatisch erstellen und es öffnet sich unser KI-Modal. Da kommt ein Pop-up mit unserer Area Butler KI direkt in PropStack.
Okay.
Und der KI-Agent, der wird ausgelöst über zwei Buttons in der PropStack-Oberfläche. Das heißt, man muss den Area Butler gar nicht öffnen. Man gibt einfach nur seine Zahl, seinen Preis, Größe, Details ein, lädt die Fotos hoch und dann klickt man unter Details einmal auf Karte und Texte generieren. Das ist so ein Schalter, den wir dann einmal einrichten mit euch. Und dann wartest du 30 Sekunden und hältst dich mit deinem Kollegen, rufst am besten einen Kunden an, ne?
Ja. Ja.
Und dann hast du das Exposé fertig. Und wir sehen jetzt tatsächlich absurde Geschichten, also wirklich super positiv, ja. Uns rufen Makler an, die machen am Dienstagmorgen um 9 Uhr mit uns ein Onboarding, egal ob in OnOffice oder PropStack. Die haben am Nachmittag einen Termin mit den Eigentümern. Die hatten gerade eben am Vorabend oder am dem Vormittag sogar, hatten die Fotos gemacht, die waren dann in PropStack drin. Und die sind mit einem komplett fertigen, Zielgruppen ausgerichteten Exposé beim Eigentümer aufgelaufen. Mhm. Und das quasi in so kurzer Zeit, dass die Eigentümerin gesagt hat, das ist ja Wahnsinn. Also wenn sie so vermarkten, kriegen sie auf jeden Fall den Auftrag.
Ja. Also ich kenne das ja vom Markt generell. Bei meinem Büro ist es jetzt halt so, für uns ist immer ein USP, wo wir... Ich sage immer, wir konkurrieren am Schluss nicht mit 30 Maklern, sondern am Ende mit 3-4 anderen Lokalen, die alle sehr gute Arbeit machen, die alle sympathisch sind, die alle zuverlässig sind. Und so sehe ich das in jedem Markt. Also es gibt natürlich unheimlich viele Makler, aber es ist leider so, das ist nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, das musst du jetzt nicht beantworten, das ist nur meine Meinung. 80% der Makler, die sind nicht auf dem Level, auf dem die wirklich seriösen Makler sind, die das halt unternehmerisch aufbauen wollen. Oder wie zum Beispiel natürlich Carla Fricke, die es schon aufgebaut haben, über Jahre oder Jahrzehnte sogar. Und dann gibt's halt noch die Jüngeren, wie jetzt, dazu zähle ich mich, die das halt auch erreichen wollen und auch seriös machen wollen. Und ein USP ist immer, was ich immer wieder merke, ist dieses Thema Schnelligkeit. Und ich sage immer, diese 3-4 lokalen Makler, die so auf einem Level sind, da macht der eine mal das ein bisschen besser, dafür macht der andere das wieder ein bisschen besser und am Ende entscheidet dann halt vielleicht auch die Sympathie oder wirklich auch, dass du nochmal irgendwie ein Referenzobjekt mehr hast. Aber dieses Thema Schnelligkeit ist immer ganz vorne mit dabei, weil natürlich der Kunde, also ich kenne das von mir, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Auto anschaue, dann will ich auch natürlich, dann bin ich hyped und dann will ich das so schnell wie möglich irgendwie haben oder ich will so schnell wie möglich mir das anschauen können und ich will nicht irgendwie 14 Tage auf einen Rückruf warten. Und so ist es ja auch bei uns Maklern. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist natürlich für, wenn ich sowas höre, und das fand ich auch sehr spannend, als du mir das gezeigt hast letzte Woche, das ist natürlich optimal, weil ich sage, diese 3, 4 lokalen Makler, die auf einem Level sind, die schreiben gute Texte. Und die schreiben die mittlerweile sicherlich auch über ChatGPT, zumindest das Grundgerüst. Also ich habe das, glaube ich, in der Podcast-Folge auch schon mal gesagt, ich nutze auch ChatGPT. Das baut mir so mein Grundgerüst. Da habe ich mittlerweile den Prompt so gebaut, dass ChatGPT weiß, wie ist so meine Redensart. Ne? Mhm. Ja. Also nicht zu rational, aber auch nicht zu blumig oder sowas. Das entspricht nicht meiner Art. Und dann passe ich nochmal Sachen an. Ne? Also, aber wenn ich da früher vielleicht 20 Minuten dafür gebraucht habe, ganz am Anfang meiner Karriere habe ich 1 Stunde gebraucht gefühlt, brauche ich jetzt halt vielleicht noch 5. Und wenn ich dann euer Tool noch habe, was sogar integriert ist, wo ich nicht extra in ChatGPT nochmal rein muss.
Ja.
Du hast ja gerade gesagt, es zieht sich dann auch die Grundrisse und es schaut sich das an. Das ist ja alles nochmal viel, viel besser. Ne?
Definitiv. Vor allem ist dieser Grundgedanke von uns, dass das auch für euch standardisierbar sein muss. Denn du hast ja einen gewissen Anspruch an deine Texte. Nicht nur was Struktur, sondern auch Tonalität. Und was muss da vielleicht immer drin vorkommen? Vielleicht startest du bei der Objektbeschreibung immer in einem Rundgang, aber startest mit dem Baujahr. Kann ja sein. So. Und kannst du als Unternehmensleiter sozusagen, hast du einen Area Butler Admin Account und du gibst diese Struktur aller Prompts aller deiner Kollegen und aller der KI-Agenten, die für die Kollegen arbeiten, vor. Das heißt, du brauchst dir keine Sorgen mehr machen, dass Carsten am Dienstagmorgen vielleicht schlechte Laune hatte und dann einen schlechten Text schreibt, wenn er den KI-Agenten benutzt, kommt er genauso raus, wie du es haben willst. Das heißt, es geht, glaube ich, bei dieser ganzen Agentic AI natürlich darum, oder bei diesen KI-Agenten, und das ist für mich gerade, ich bin wirklich völlig geflasht und glücklich über die letzten Wochen, weil es Realität wird, was wir quasi seit 1,5 Jahren auf Vorträgen und sowas besprechen. Die KI muss da aktiv sein, wo ihr schon arbeitet, wo jeder von uns schon arbeitet. Immer wieder neue Fenster aufmachen und wieder Kontext geben oder einen trainierten Chat haben, der aber trotzdem eine Extraleist ist Mumpitz. Die KI muss da genau sein, wo ihr schon seid, nämlich im CRM. Das ist eure Hoheit sozusagen. Und das ist das, womit wir die Philosophie verfolgen wir. Und versuchen jetzt eben, dass ihr diesen KI-Agenten aber auch an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Eben zum Beispiel im Area Butler Admin Panel, dann machst du die Textart auf und dann kannst du als Voreinstellung das alles einstellen, das gesamte Modal. Kannst du genau das eingeben, was du gerade gesagt hast. Nicht zu blumig, aber auch nicht zu rational. Ne? Und das wird dann für alle, für dich und für alle deine Kollegen im Büro auch gespeichert. Und der KI-Agent hält sich dran. Es gibt eine Herausforderung hier. Weil mein Idealszenario, ich rede jetzt über zwei Themen, vielleicht zwei Ideen noch. Das eine ist nämlich, dass OpenAI hat schon vor 9 Monaten, hat der Sam Altman einmal auf so einer Präsentation vorgestellt, dass Custom-GPTs über die API ansprechbar sein werden. Das war ein relativ kleiner Satz, der ist aber total groß gewesen in der ganzen Community, weil das würde bedeuten, dass wir zum Beispiel auch jedem unserer Maklerhäuser einen eigenen GPT im Hintergrund geben könnten, der immer das lernt, was die Mitarbeiter dieses Unternehmens tun. Das geht heute noch nicht. Man muss immer quasi einen neuen Request stellen an das Sprachmodell selbst. OpenAI hat davon auch Abstand genommen, leider. Also es kam jetzt gar nicht mehr vor und vor 2 Monaten hat er einmal gesagt, das ist zu komplex weil dann irgendwas klappt da nicht. Das wäre aber eigentlich mein Idealszenario, was das angeht. Aber wir versuchen uns halt zu behelfen und dass ihr diese Voreinstellung tätigen könnt. Und das wäre nochmal spannend, wenn das kommt, weil das wäre echt cool, weil wir haben mit 2 Maklerhäusern auch zum Beispiel so ein Custom-GPT, den trainiert und da haben die uns einfach 150 Exposés gegeben und dann hat das genau diesen Style, weil wir das damit trainiert haben und so. Aber es ist leider nicht technisch noch nicht möglich. So. Und das Zweite ist, du hast ja gesagt, es geht super schnell und wir reden ja über eine Zielgruppenansprache. Das heißt, du kannst ja heute schon im Area Butler, und jetzt reden wir die ganze Zeit wieder nur über die Verkaufssachen, aber auch in der Akquise lässt sich der Area Butler zum Beispiel für Argumentation von Preis, also motivbasierte Preisargumentation machen wir. Wir geben so Listen aus wie, was stört hier, damit man halt auch mal einen niedrigen Preis argumentieren kann. Und auch so eine Preisberechnung, / Zielgruppen oder Nachfragesegmente nennen wir das. Also die Nachfragesegmente ausgeben bei einem gewissen Preispunkt und so. Da arbeiten wir dran, so ist alles gut. Aber ich finde noch einen Gedanken zu den Exposés, wenn ich darf, auch wenn wir da viel drüber geredet haben. Warum sieht eigentlich jeder die gleiche Landingpage? das ergibt eigentlich keinen Sinn. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn du in ein Autohaus gehst, und was für ein Auto fährst du?
BMW.
Ja, genau. Gehst zu BMW ins Autohaus und sagst, ah, ich interessiere mich hier für einen neuen BMW, ich bin, ich fahre gerade, was fährst du, Fünfer, Dreier?
X5.
Oder? Genau, fahre einen X5 und hätte gerne vielleicht das neue Modell. Dann sagst du vielleicht noch soziodemografische Sachen, wer bin ich, Familie, ja, nein. So, und dann nimmt der Autoverkäufer dich an die Hand und zeigt dir erstmal einen Einser. So. Danach zeigt er dir einen Zweier Grand Tourer oder so. Dann denkst du dir doch auch, hä, was ist denn hier los, ey? Mhm. Das Produkt Auto bleibt das gleiche, aber er hat ja gar nicht dich verstanden und er geht gar nicht auf dich ein. So. Und das im Endeffekt machen Makler ja auch so. Ihr haut ein Exposé raus, was dann möglichst allen gefällt. Oder einer Zielgruppe, die ich mir gerade vorstelle, die das kaufen soll. Aber Theo, was wir gebaut haben schon vor einem Jahr, ist sozusagen ein Exposé, was sich on the fly lädt. Also Content schreiben, alles on the fly. Wenn da eine Familie draufkommt, sieht das Exposé anders aus, als wenn da ein Senior draufkommt.
Okay.
Und das ist möglich, das ist aber echt komplex. Aber theoretisch habe ich das auch nicht, also ich habe das auch nicht aus den Augen verloren, aber selbst die größten Häuser, mit denen wir das durchdiskutiert haben, schaffen das nicht, das umzusetzen. Aber eigentlich ist es möglich. Man könnte über die Google-Persona von demjenigen, der da draufklickt auf das Inserat, auf eurer Website, da könnten wir schon sehen, wer das ist. Und dann könnten wir in dem Moment ein vorgeladenes Exposé aus der Tasche holen und sagen, ey, das ist hier, Double Income, No Kids. So, ne? Und das funktioniert. Der Prototyp ist da. Wer es jetzt hört und sagt, ey, ich habe eine Idee, wie wir es umsetzen. Also es ist das Zusammenspiel zwischen Website, CRM, CMS, ja, not so easy. Aber möglich wäre es, weil wenn ich einen Suchauftrag, ich gebe ja auch einen Suchauftrag bei euch auf der Seite ein, irgendwo,
ja,
und gebe dann meine Bedürfnisse da ein. Da könnten wir noch ein paar Schieberegler über ein Area Butler hinzufügen. Ja, wir generieren ja auch so Heatmaps, die dann nicht nur POIs zeigen, sondern wirklich so Dichtefelder. Das können wir heute schon mit, wie ist die Gesundheitsversorgung, wie ist die ÖPNV-Anbindung. Und das kann man auch überlagern. Das wäre ein viel besserer Suchauftrag. Ja, ihr hättet nicht 30.000 fast gleiche Suchaufträge in der Kartei. Und ihr könntet vor allem im Nachgang eine Karte ausspielen mit genau den Bedürfnissen in einer Heatmap und genau die Immobilien, die dazu passen. Und dann auch nur Exposés, die so sind. Das, verstehst du? Die Kette kann man weiterspinnen. Ja.
Okay. Vielleicht zum Ende des Podcasts noch so ein bisschen Ausblick zum einen auf Area Butler. Also was plant ihr langfristig, je nachdem, wie tief du da reingehen kannst oder möchtest? Und gerne auch, weil du hast jetzt gerade schon so ein bisschen natürlich Ausblick gegeben, hey, rein theoretisch wäre noch das und das möglich. Klingt natürlich ultra spannend. Aber da sind natürlich viele Faktoren noch zwischendrin, wo viele auch mitmachen müssen dann, ne? Also wo auch der Input natürlich da sein muss. Ja. Wie siehst du denn, also vielleicht die zwei Abschlussfragen, Punkt Nummer eins, wie siehst du die Veränderung des Marktes in naher Zukunft? Da würde ich mal von den nächsten 5 Jahren sprechen. Und gerne dann als zweites Thema noch, was kann ich von Area Butler noch alles erwarten in Zukunft? Wo soll so eure Reise hingehen?
Puh, ja, das sind ja gute Fragen hier zum Abschluss. also, ja, gut. Ich glaube, ja, also die Talsohle ist, glaube ich, schon ein paar, 3 Monate durchschritten oder vielleicht sogar 4. Ich glaube, alle, die jetzt noch dabei sind und irgendwie positiv in den nächsten Monat gucken, die haben es auch quasi geschafft, wenn man jetzt mal so diese Schreckensgespenster von vor 2 Jahren, da die leeren Hallen auf der Expo und Survive to 25 und so. Ich glaube, das ist durch. Wir haben einen sehr heterogenen Markt, wenn man so will, weil du hast die Metropolregion, die 7, wo der Markt auch schon wieder angezogen ist, wo du leichte Preissteigerungen sogar siehst, ja, das wissen wir alle, aber Deutschland ist ein Flächenland, die meisten der Hörer hier wahrscheinlich wohnen nicht in Ottensen oder in Friedrichshain, sondern in ländlichen Gebieten. Und da ist es sehr, sehr unterschiedlich, wie der Markt sich, glaube ich, gerade entwickelt. Ich glaube, da gibt es immer noch Sachen, wo es immer noch leicht runtergeht, wo es super schwierig ist, gute Abschlüsse zu machen. Und das wird auch, glaube ich, noch ein bisschen so bleiben. Jetzt warten wir mal die Bundestagswahl ab. Das kann ja durchaus auch Impulse geben danach. verschiedener Art. Also es könnte neue Förderprogramme geben für unterschiedlichste Sachen. Also muss es ja, da sind wir uns ja alle einig. Es gab ja gerade in der IZ, wer die aktuelle Ausgabe vielleicht gerade gelesen hat, jetzt wir sind Mitte Februar, der Hamburger Standard wurde ja ausgerollt und das ist super spannend, ja. Das würde die Baukosten ja, was haben Sie gesagt, fast dritteln, wenn sich da mehr anschließen würden. Das wurde ja vor ein paar Tagen jetzt vorgestellt. Und das sind schon gute Vorzeichen auch trotzdem, ja. Jetzt wollen wir nicht zu politisch werden, aber wenn der Ukraine-Krieg dann auch mal vorbei ist und vielleicht die erste Schockstarre nach der Trump-Administrationsstaat vorbei ist und alle merken, hey, die wollen aber trotzdem alle Business machen und fahren auch nicht alles gegen die Wand oder so, ne, dann glaube ich, können wir positiv auf die nächsten Jahre schauen. Aber für den Makler ist es, glaube ich, wichtig, zu versuchen, einfach gestärkt aus dieser ganzen Sache herauszugehen. Und Digitalisierung ist ein Kernthema davon. Also Digitalisierung, Automatisierung, Einsatz von KI. Ich glaube, wer sich damit noch nicht auseinandersetzt, gerade sollte das schleunigst tun. Im Maklermarkt selbst, glaube ich, gibt es eine Tendenz zu Franchises. Gerade wieder, weil doch viele sehen, dass sie sich einem Netzwerk anschließen können und dann viele Sachen einfacher sind. Aber, und deswegen ist es auch ein bisschen heterogen, durch die neuen Möglichkeiten, die ganzen digitalen Tools und die KI-Agenten, die wir jetzt zur Verfügung haben, ist es auch für Einzelkämpfer auf einmal möglich, mit den Großen irgendwo mitzuhalten. Absolut. Und nicht umsonst ist die Prognose ja aus jetzt, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich zum ersten Mal eine Firma auf der Welt sehen werden, die mehr als 1 Milliarde Dollar wert ist und die aus einem Mitarbeiter besteht. Also wir werden das erste Unicorn sehen, was einer alleine macht.
Hilf mir auf die Sprünge.
Ja, also wir brauchen quasi, also die KI-Agenten. Also
was für eine Firma meinst du jetzt?
Ganz egal, man weiß nicht, wo es stattfinden wird.
Du meinst, dass es wahrscheinlich kommen wird durch dieses ganze Thema.
Es wird definitiv so sein. Es gibt jetzt schon, es gibt schon Firmen, die machen 300, 400 Millionen Euro Umsatz und da arbeitet gar keiner.
Okay.
Ja. Und, und das ist natürlich spannend zu beobachten. Das stattet auch die Einzelkämpfer wieder mit Mitteln aus, ne? Irgendwie. Aber ich glaube, so sehe ich das irgendwie, jetzt ohne Wertung. Ja,
ja. Ja.
Genau, und naja, Area Butler. Jetzt auf so ein paar Features, ja, wo fange ich jetzt an? Also erstmal ist es eine ganz schöne Entwicklung, die wir gerade machen. Also letztes Jahr um diese Zeit war ich alleine mit einem ukrainischen Entwickler, heute sind wir schon zu 10. Dann kommen jetzt noch wahrscheinlich 2 Leute hinzu. Und mit Mitarbeitern ist das halt so, manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es nicht, aber im Groben sind wir super happy und haben ein ganz cooles Team. Wer auf areabutler.de geht und über uns oben klickt, der sieht auch das Team und so. Ohne jetzt auf die Features zu sehr einzugehen, aber natürlich sind wir gerade ein sehr käuferlastiges Tool. Das ist auch eine Stärke. Aber die Stärke in den letzten Monaten war eigentlich, dass wir sehr gute Kunden haben, die auch in so Co-Creation-Workshops mit uns gehen, die sehr viel Zeit investieren, um das Produkt weiterzuentwickeln mit uns. Und natürlich haben wir auch schon für die Akquise sehr viele Werkzeuge an Bord. Und ich glaube, da ist noch viel Luft, was wir eigentlich dem Makler da gerade liefern können. Und da wird es auch im März einige neue Funktionen geben für jetzt Wohnimmobilienmakler einfach. Ja. Ja. Ein paar hatte ich gerade schon erwähnt. So, diese Heatmap wird interessant und wir werden die KI mehr in diese, ich will nicht so viel reingehen, aber stell dir vor, diese interaktive Fläche auf der Landingpage, das ist ja unsere interaktive Karte sozusagen. Und die ist aber eine Fläche, mit der man noch viel mehr machen kann für Lead-Generierung. Das heißt, da könnten Funnels drin sein, da könnte zum Beispiel ein KI-Agent aktiv sein, der dort als für Chat und Austausch zur Verfügung steht, Fragen jeglicher Art. Das heißt, immer alles mit dem Prämisse, halten wir die Leute doch länger auf euren Exposés. Das ist die Idee. Und vielleicht, also wir schreiben, wir machen das gerade schon, aber auch da vielleicht nicht zu tief rein, aber wir interagieren auch bereits mit dem Matching System von PropStack und von OnOffice. Also wird es auch da Erleichterung für Makler geben, um vielleicht bessere Präqualifizierung zu machen. Ja. So, dass das so da kommt wirklich viel, könnt ihr euch drauf freuen. Gerade diese Heatmaps, das machen wir mit der Firma Geosite zusammen aus Hamburg, mit denen wir kooperieren. Und das macht richtig viel Spaß und das wird voll cool. Ja, und dann ist ja Area Butler, brauche ich auch kein Geheimnis draus machen. Also wir wachsen gesund, wir sind gebootstrapped, auch heute noch. Wir gehören mir und Nils. Und das kann ich auch jedem Gründer nur raten, das so lange wie möglich zu versuchen, kein Fremdkapital reinzunehmen, wenn es irgendwie geht. Auch wenn das manchmal echt hart ist, da, also ja. Wer schon mal in der Situation war, dass der Kontostand auf dem Unternehmenskonto gegen Null geht, der weiß, wovon ich rede, weil das ist echt heftig. Aber wenn man das einmal schafft und irgendwie über den Berg kommt, dann lohnt sich das. Und ja, und heute fokussieren wir natürlich viel auf Wohnen. Das heißt, wenn du so willst, wenn du eine Subline unterm Area Butler hättest, dann wäre das Area Butler Residential oder Area Butler Wohnen, was wir aktuell sehen. Und wir werden über Themes jetzt auch andere Asset-Klassen besser bedienen können. Weil wir haben schon Kunden, die uns im Logistik- und im Office-Bereich nutzen und auch Retail. Aber das ist eigentlich aktuell ein Wohnimmobilienprodukt, wenn du so willst. Man muss aber gar nicht viel ändern. Und da haben wir gerade in den letzten 6 Monaten viele Fortschritte gemacht. Und da können wir dann, glaube ich, auch die anderen Asset-Klassen besser ansprechen. Das wird also so der nächste Schritt sein für uns in diesem Immobilienmarkt in Deutschland. Ja, und dann funktioniert der Area Butler heute schon in 27 Ländern und auf 6 Sprachen steuern wir alles aus. Und das ist natürlich nochmal Potenzial. Jetzt vielleicht nach Spanien werden wir gehen, nach Frankreich, nach Italien, vielleicht in die Slowakei, müssen wir mal gucken. Es sieht gerade gut aus, sodass wir da auch wirklich native erste Kunden haben und nicht mehr nur Makler aus Deutschland, die in diesen anderen Märkten makeln. So ist das halt gerade.
Ja.
Genau. Verstehe. Ja, also Assetklassen, Internationalisierung, aber das ist alles relativ, machen wir ganz Stück für Stück.
Step by step.
Ja.
Sehr schön. Alex, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Das war super spannend. So schnell sind 1,5 Stunden rum.
Ja, krass. Ja.
Also sehr, sehr spannend, auch wirklich auch mal die technische Ebene so ein bisschen zu verstehen, was da so dahinter steckt und wie ihr da vorgeht. Und wie gesagt, du hast es ja schon angesprochen, also du hast mir letzte Woche ein bisschen was gezeigt. Ich kann es nur jedem empfehlen, einfach mal auf eure Homepage auch gehen. Ihr seid da sehr transparent, auch mit den Videos. Du hast gesagt, man hat sogar die Möglichkeit, umsonst da die Software mal zu testen.
Ja.
Und ansonsten einfach natürlich auch mal Kontakt aufnehmen, sich das Ganze anschauen oder an der Stelle unbekannterweise vielleicht auch einfach mal bei Karl Afrika auf die Homepage gehen, da sieht man eure Maps, wenn wir da schon mit dabei sind. Und ich danke dir sehr und wir bleiben in Kontakt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und schauen wir mal, was so dann auch mit Bobstick und so, ja, ob es da vielleicht dann die ein oder andere Überschneidung auch gibt mit Kensington oder mit sonstigen Kollegen. Ich danke dir.
Ich danke dir auch und allen Zuhörern noch einen schönen Tag.